Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees und nach so viel Stau haben wir jetzt Bücher, die man in einem durchlesen kann. Heute mit Katharina Mewissens Roman Ich kann dich hören und zu Beginn mit Erzählungen des großen Geoffrey Eugenides, einem Schriftsteller der Geschlechtszuschreibung, zwar mit männlichem, aber doch mit weniger brachialem Blick auseinander nimmt, als beispielsweise Fight Club-Autor Chuck Palahniuk. Die Verfilmung seines Debüts The Virgin Suicides 1999 durch Sophie Coppola machte Eugenides schlagartig berühmt. Für Middlesex erhielt er 2003 den Pulitzer-Preis und danach überschlug er sich nicht mit ständig neuen Veröffentlichungen, sondern gab seiner Kunst jene Muße, die manchmal freigeschaufelt werden muss, wenn man, wie Eugenides, hauptberuflich als Professor für kreatives Schreiben und amerikanische Literatur arbeitet. Nun ist erschienen Das große Experiment, eine Sammlung von Short Stories, die mit Begeisterung gelesen hat Florian Felix Wey.
Nimm dies. MeToo-Bewegung.
Jeder weiß, dass Männer in Frauen nur Objekte sehen. Unser abschätzendes Taxieren von Brüsten und Beinen lässt sich jedoch nicht vergleichen mit der kaltblütigen Berechnung einer Frau auf Samenschau.
Moment, das sind 23 Jahre alte Worte. Damals war der schreibende Mann noch dumm und unaufgeklärt. Versuchen wir es so.
Das Haus, in dem Rodney aufwuchs, war ordentlich und sauber gewesen. Damals war das noch so. Man putzte und räumte auf. Mann, das bedeutete natürlich eine Mutter. All die Jahre der gestaubsaugten Teppiche und blitzblanken Küchen, der auf wundersame Weise vom Boden aufgesammelten Hemden, die frisch gewaschen in einer Kommodenschublade wieder auftauchten. Die ganze selbstverständliche Tüchtigkeit, die ein Haus einst erfordert hatte, gab es nicht mehr. Die Frauen waren in die Arbeitswelt eingetreten und hatten all das aufgegeben.
Nur 13 Jahre alt, dieser Absatz. Das gibt Hoffnung. Loten wir ein drittes Mal hinein in einen virilen Prosaband.
Wenn Kendall heutzutage so leben wollte, wie sein Vater gelebt hatte, müsste er eine Waschfrau, eine Putzfrau, eine Privatsekretärin und eine Köchin einstellen. Er müsste eine Ehefrau einstellen. Wäre das nicht fantastisch? Jeder konnte eine Ehefrau gebrauchen, aber niemand hatte eine.
10 Jahre alt. Auch je näher wir der Gegenwart kommen, Geoffrey Eugenides bleibt in seinen Erzählungen unbeirrter Anwalt einer Männlichkeit, die zwar auf verlorenem Posten verharrt, doch immerhin zu wissen glaubt, was ihr eigentlich zusteht. Nur mit der Kriegslist des Unterlegenen kann diese Männlichkeit noch triumphieren, wie etwa in der 1995er Erzählung einer künstlichen Befruchtung im Tupper-Party-Modus, deren Titel »Die Bratenspritze« den Vorgang schon anschaulich andeutet. Hier gewinnt ein Männlein namens Wally Mars, man stellt sich unwillkürlich einen glatzköpfigen Zwerg vor, durch heimtückischen Spermatausch den Befruchtungskampf gegen ansehnlicheres Genmaterial von der Konkurrenz. Ist das nicht gerecht? Jahre zuvor hatte die samenselige Empfängerin Wallys und ihr gemeinsames Kind abgetrieben, aus Karrieregründen. Aber nein. Karrierefrauen stellt Geoffrey Eugenides in seinem Buch keineswegs an den Pranger. Eher umgekehrt.
Es gab viele Frauen, die eine richtige Arbeit hatten. Rebecca gehörte zufällig nicht dazu. Aber alles, was eine Frau heutzutage tat, ging als Arbeit durch. Einen Mann, der Stoffmäuse nähte, würde man im besten Fall als unzulänglichen Ernährer bezeichnen, im schlechtesten als Verlierertyp. Eine Frau mit einem Master und einer beinahe fertiggestellten musikwissenschaftlichen Doktorarbeit dagegen, die handgenähte, mikrowellengeeignete, süß duftende Nagetiere herstellte, galt besonders bei ihren verheirateten Freundinnen als Unternehmerin.
In der Erzählung »Alte Musik« hätte der Klavichordspieler Rodney als brotloser Musiker eigentlich gerne eine Gattin, die ihn durchfüttert oder wenigstens als Hausfrau funktioniert, statt kunstgewerbliche Selbstverwirklichung zu betreiben. Und der verkrachte Lyriker und Lektoratsklave Kendall, der in »Das große Experiment« Unterschlagung und Betrug probiert, ist alles andere als ein Oberhaupt, stellt er sich doch ganz in den Dienst seiner Frau.
Er verstand ihre Ehe als gegenkulturell und als eine Künstlerverbindung zur Förderung von kleinen Schallplattenlabels und regionalen literarischen Vierteljahresschriften. Und das sogar dann noch, als die Kinder bereits geboren waren.
Wenn man Erzählungen eines Autors aus einer Zeitspanne von 25 Jahren liest, bei denen kein Text veraltet wirkt, lässt sich mit einiger Berechtigung die Behauptung einer Weltsicht erheben. Jeffrey Eugenides sieht in Geschlechterbeziehungen ein Dominanzprojekt, bei dem Frauen gewinnen, und das oft mit unsauberen Methoden. In der zeitlich jüngsten Story »Nach der Tat« legt eine minderjährige indische College-Studentin einen Gastdozenten aufs Kreuz, weil sie, um der familiären Zwangsverlobung zu entkommen, eine faktisch nachweisbare Entjungferung gegen ihren Willen braucht. Also interpretiert sie eine Verführung zur Vergewaltigung um und gewinnt damit ihre Freiheit auf Kosten des familiären Ruins bei männlich-dämlichen Geschlechtspartner.
Das war das eigentliche Problem, seine Wollust, dieses chronische, entzündliche Leiden.
2017 geschrieben, lässt sich dies durchaus als aktueller Kommentar auf MeToo-Kampagnen lesen und steht doch zugleich in innerer Verbindung zu einer Erzählung von 1999 mit dem vielsagenden Titel »Das Orakel der Vulva«.
Laut Randy, dem Anthropologen, der Dawat spricht, lässt sich das Dawat-Wort für Vagina wortwörtlich übersetzen mit »das Ding, das wirklich nicht gut ist«.
Spätestens hier wird allerdings klar, die Weltsicht von Jeffrey Eugenides ist vielfach von Ironie und Selbstironie durchbrochen. Und wenn der Autor den Dominanzprojekten Ehe und Familie die nicht minder komplizierte Freundschaft zur Seite stellt, kann dasselbe Mann-Frau-Frau-Mann-Unterwerfungsmuster auch zwischen zwei Frauen stattfinden.
Etwas Besserwisserisches lag in ihrem Satz. Ein Ton, den sich Kathy erst vor kurzem zugelegt hatte, als hätte sie sich durch die gesamte Selbsthilfeabteilung gelesen und wäre nun Psychologin und Eheberaterin in einem.
Klagende heißt paradoxerweise diese Auftakterzählung. Denn genau umgekehrt nimmt darin die etwas jüngere Kathy gegenüber der anfangs dementen Della die Zügel in die Hand, anstatt zu klagen. Gemäß eines von Eugenides erfundenen indianischen Mythos gründet sie eine eheähnliche Pflegegemeinschaft abseits der von kommerzieller Männerlogik dominierten Altersheimstruktur. Da ist sie wieder, die überlegene Frau, die Männer bis hin zu den eigenen Söhnen entbehren kann.
Robbys Privatleben geht sie nichts mehr an. Sie wird nicht mehr lange genug da sein, um noch etwas ausrichten zu können.
Das ist großartige Literatur, hervorragend beobachtet und lebensklug, unterhaltsam und sprachlich brillant, wozu nicht zuletzt Gregor Hinz als Übersetzer der meisten Geschichten beiträgt. Doch der, der hier so urteilt, ist männlich, 56, und stillt mit dieser über lange Strecken Männerwunden salbende Literatur vermutlich nur den Schmerz, so bedeutungslos zu sein, wie der intellektuelle Lebensversager Kendall mit seiner allzeit aufmerksamen klassenbester Miene. Ihn wie mich quält eine grundsätzliche Frage.
Wenn du so schlau bist, wieso bist du dann nicht reich?
Und die tut einfach weh.
Florian Felix Wey über Jeffrey Eugenides, das große Experiment aus dem Amerikanischen von Gregor Hinz, Eike Schönfeld und Cornelia C. Walter, Rowohlt Verlag Rheinbeck, 334 Seiten, 22 Euro. Kommen wir von den Short Stories zur Langform. Wie wäre es aber, wenn wir unser Literaturverständnis ausdehnen auf das Nonverbale, etwa auf die Laut- und Gebärdensprache? Die Berliner Literaturinitiative Handverlesen hat sich genau das auf die Fahnen geschrieben und fordert gebärdensprachliche Poesie und Prosa. Die Autorin Katharina Mewissen, eine der beiden Initiatorinnen des Projekts, hat jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht. In »Ich kann dich hören« werden nicht nur der klassische Literaturbegriff, sondern auch viele andere Erwartungshaltungen auf den Kopf gestellt. Ist Musik erzählbar? Kann man Gebärdensprache literarisch beschreiben? Cornelius Wüllenkemper hat das Buch gelesen.
Osman Engels. Allein der Name des Protagonisten von Katharina Mewissens Roman scheint Widersprüche migrationsgesellschaftlicher Klischees zu vereinen. Osmans Vater ist als Student aus der Türkei nach Deutschland emigriert und verdient sein Geld als Berufsviolinist. Osmans Mutter, eine Deutsche, hat die Familie, die nie wirklich eine war, früh verlassen. Aufgewachsen sind Osman und sein Bruder bei ihrer Tante. Osmans einzige Verbindung zu seinem Vater ist die Musik. Er hat sich eingeschrieben für ein Cellostudium. Wenn seine Fußballkumpels ihn beim Vorspiel besuchen, sorgt das für peinlich berührte Blicke des bürgerlich braven Publikums. Katharina Miewissen hat keinen Roman über Zuwanderungsfamilien geschrieben. Der Migrationshintergrund ihres Protagonisten dient ihr nur als beliebige Kulisse, vor der die 1991 geborene Autorin gezielt narrative Erwartungshaltungen unterläuft.
Also es ist auf jeden Fall eine Lust am Bruch und eine Lust am Widerspruch, die ja auch nicht künstlich sind. Also wir leben ja alle irgendwie in einem ganzen Haufen von Widersprüchen und die Medien-, Literatur-, Filmwelt lässt sich dann doch oft dazu hinreißen, die auch wegzuglätten. Und das ist so schade, weil darin liegt so viel erzählerische Spannung und in dem Unschönen und Unkitschigen und Verqueren, wie die Figuren ja auch oft miteinander reden.
Vielfalt literarisch abzubilden, ohne sie je direkt zu thematisieren. Das ist ein Grundprinzip von Miewissens Schreiben. Ihr Protagonist Osman steht wunderbar schräg in der narrativen Landschaft, denn er weigert sich zu kommunizieren. Sein Vater, der Violinist, liegt im Krankenhaus. Seine Tante bittet Osman verzweifelt um Hilfe, doch dem fehlen schlicht die Worte, um die Situation zu meistern. Nur in der Musik findet Osman Zugang zur Welt. Mehr als auf Worte hört er auf Stimmen und Rhythmen. Zufällig fällt ihm ein Diktiergerät in die Hände, auf dem eine junge Frau namens Ella Szenen einer Urlaubsreise mit ihrer gehörlosen Schwester Ju aufgezeichnet hat. Der Mitschnitt eines Streits zwischen den beiden jungen Frauen führt Osman die Kommunikation jenseits der Worte vor Augen.
Rascheln, Klickern, Bewegungs- und Mundgeräusche, kräftige, schnelle, kurze Bewegungen im Zelt, Klatschen, Pusten, dazwischen kehlige Laute und helle, hohe Obertöne, Schnalzen, Silben und Wortstücke. Dann das Rascheln von Polyester, Pause.
Katharina Miewissen erzählt nicht in klassisch-literarischer Sprache, sondern in deren Devianzen. Das gilt für die Gebärdensprache zwischen den Schwestern Jo und Ella, aber auch Osmans Tante Elide spricht eine zumindest eigenwillige deutsche Grammatik, findet ihre Worte nicht. Dialoge sind ausdrücklich mündlich gehalten, sprachlich nachlässig, die Sätze sind oft unvollständig, werden unterbrochen durch Gedankensprünge oder durch Netzaussetzer am Mobiltelefon.
All diese Ausdrucksformen, Musik, Gebärdensprache, Mündlichkeit, Akzent, die sind natürlich an dem Ort, wo sie vorkommen im Sozialen, sind sie natürlich nochmal anders. Aber der Übersetzungsprozess in eine Schriftform, die davon was aufgreift, die eine literarische Konstruktion dafür findet, die irgendwie was von der Charakteristik dieser eigentlich nicht schriftlichen Sprachen aufnimmt. Das ist auf jeden Fall ein starkes Motiv gewesen oder eine starke Antriebskraft, eine starke Neugierde.
Alternative Formen der Sprache, die nonverbale Kommunikation, beschäftigen Katharina Miewissen nicht nur bei ihrer gebärdensprachlichen Literaturinitiative Handverlesen. Sie stehen auch im Mittelpunkt ihres Romans. Es geht ihr, so sagt sie, um die Repräsentation des Unterrepräsentierten. Und das gilt nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf gesellschaftlicher und individueller Ebene. Jo etwa, die gehörlose junge Frau, ist kein Opfer ihrer Gehörlosigkeit. Sie wird nicht eingeführt als Vertreterin einer benachteiligten Minderheit. Vielmehr ist sie auf der Suche nach einem Weg, in ihrer eigenen Sprache mit der Welt in Kontakt zu treten. Ein Gehörimplantat, das ihr ein Studium ermöglichen würde, lehnt Jo in einem Gebärdengespräch mit ihrer Schwester Ella ab.
Hast du Angst? Warum? Vor der Operation, weil man nie weiß danach. Nein, keine Angst. Du musst keine Angst haben. Ich habe keine Angst. Du verstehst das nicht. Lass mich. Ich will dir nur helfen, Mut machen. Ich brauche keinen Mut, habe ich schon. Und meine Sprache habe ich schon. Es gibt keine Uni, wo Gebärdensprache. Warum?
Osman hört die Aufnahmen der Geräusche, Laute und Gesprächsfetzen der beiden Schwestern fasziniert ab. Denn ihre Gebärden führen ihm zugleich seine eigene Sprachlosigkeit vor Augen, die unausgesprochenen Konflikte der Familie, das gestörte Verhältnis zu seinem Vater, den Schmerz über die abwesende Mutter, das Schweigen über einen verdrängten Todesfall.
Das heißt, er hat natürlich diese Affinität für das Akustische und zugleich ist das Diktiergerät auch eine Möglichkeit zu fliehen in dem Moment, wo er eigentlich jede Auseinandersetzung vermeiden will, jede tatsächliche Beziehungshaftigkeit. Und das Absorbierende ist dann sicher auch natürlich, dass es eine Stimme ist, die ihn anzieht, dass ihn da was berührt, ohne dass er der Person begegnet, ohne dass er sich zu ihr wirklich verhalten muss.
Osmans sprachliches Unvermögen, seine emotionale Isolation und schleichende Identitätskrise spiegelt Katharina Mewissen literarisch auf musikalischer Ebene an einem missglückten Cellovorspiel an der Hochschule.
Ich schlittere durch meine Parts. Die Finger sind rutschig und die Töne sind schnell. Mein Atem beschleunigt, jagt den Tönen hinterher, die sich kaum halten lassen, die einfach weggleiten und kaum nachklingen. Jetzt nähert sich diese Passage. Ich sehe sie schon von Weitem, wo es dermaßen zart und leise wird, dass ich's nicht greifen kann, nicht halten kann, nicht mit diesen schweißnassen Fingern. Sie wartet am Ende der gekachelten Wand, an der ich mich entlang schiebe. Da ist sie. Ich rutsche ab und alles gleitet weg. Aber ich komme nirgends auf und kein Ton rutscht nach, also ziehe ich den letzten Ton, den ich weiß, in die Länge, dehne ihn durch den ganzen Raum. Die Klavierstimme verklingt. Auch mein Ton zieht sich zusammen, wird leiser und stirbt weg. Ich setze den Bogen ab und mache die Augen auf.
Ich kann dich hören handelt vom biologischen und metaphorischen Hören des anderen, von der Vielfalt der Weltwahrnehmung und nonverbaler Kommunikation. Es gehört zu den faszinierenden Widersprüchen dieses Romans, dass hier die Abwesenheit gesprochener Sprache zur Wiederaufnahme der Kommunikation führt. Katharina Mewissen hat viel gewagt in ihrem Erstling und die gute Nachricht ist, ihr literarisches Experiment über die Beziehungshaftigkeit jenseits der gesprochenen Sprache ist geglückt. Ich kann dich hören führt gekonnt die Wahrnehmungsästhetik des Hörens vor und öffnet eindrucksvoll einen alternativen literarischen Blick auf die Wirklichkeit.
Cornelius Wühlenkemper über Katharina Mewissen. Ich kann dich hören. Wagenbach, Berlin. 163 Seiten. 19 Euro. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Und wir haben erfahren, Neandertaler konnten Wildpferde zu Tode hetzen. So schnell waren die. Viel Spaß dabei. Die Moderation hat Lennart Pyritz. Und hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.